und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Was ich angemessen finde, ist, dass der Bundeskanzler gerade in Richtung BDI deutlich das Signal sendet: Ihr habt uns im Sommer 2022 den Untergang des Abendlandes prophezeit. Wir haben alles unternommen, dass es nicht so schlimm wird. Jetzt müsst ihr euch nicht hinterher beschweren, dass es nicht noch besser gelaufen ist.
Der BDI hat jahrelang die Energiepolitik der Bundesregierungen, muss man sagen, völlig unkritisch hingenommen.
Der andere Teil der Botschaft, dass das alles nur ein Schlechtreden wäre, das kann man nicht sagen. Da sind schon eine ganze Reihe von Alarmzeichen, die der Bundeskanzler da ein bisschen zu voreilig wegwischt.
Soweit die Kostprobe von dem, was Sie heute erwartet. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und von unterwegs aus Lars Feld. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin, von wo aus ich einen schönen guten Morgen oder auch guten Tag wünsche.
Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, wo auch immer und wann auch immer Sie uns hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Frau Müller, lieber Justus, ich freue mich heute über den Zustand der deutschen Wirtschaft mit dir zu diskutieren, lieber Justus.
Ja, lieber Lars, liebe Frau Müller, ich weiß nicht ganz genau, woher deine Freude kommt, über dieses Thema zu reden, Lars, aber ich freue mich auch auf unser Gespräch, muss ich sagen, und ich hoffe, Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, die Freude begründet sich natürlich in der Konstellation dieses Podcasts, denn die wirtschaftlichen Herausforderungen sind nach wie vor kein Vergnügen. Und die Stimmung drumherum ist entsprechend. Darüber sprechen wir heute auch zuerst. Wir ordnen das etwas entgleiste Verhältnis zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und BDI-Chef Siegfried Russwurm ein. Dazu hören wir die Protagonisten auch selbst. Dann nehmen wir uns die Frühjahrsprognose der Bundesregierung vor, hören dazu Wirtschaftsminister Robert Habeck. Dann schauen wir auf das 12-Punkte-Papier der FDP zur Wirtschaftswende. Wie gut sind die Ansätze aus rein ökonomischer Sicht? Und zu guter Letzt gibt's natürlich wieder ein paar Minuten für den Fußball in unserer obligatorischen Nachspielzeit. Vorweg sei so viel verraten. Wir haben jetzt ganz klar auf der Hand liegend nicht nur Premium-Wirtschaftsexpertise, sondern auch fußballerische mit dem Orakel von Freiburg. Wir beginnen mit dem Bundeskanzler, der sich in seinem Zen-Garten des positiven Denkens von kritischen Stimmen offenbar gestört gefühlt hat. Er hat nämlich Bezug genommen öffentlich auf eine Aussage von BDI-Chef Siegfried Russwurm. Der hatte ja in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung Anfang April gesagt, die bisherige Regierungszeit der Ampelkoalition seien 2 verlorene Jahre gewesen. Daraufhin meinte Olaf Scholz jetzt zur Eröffnung der Hannover Messe dies hier.
Der Weg hierher war in den vergangenen 2 Jahren sicherlich anstrengend und fordernd. Aber wenn Sie mich fragen, lieber Herr Russwurm, dann waren das eben 2 Turnaround-Jahre. Wir haben die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für unser Land in den Griff bekommen. Inzwischen liegen die Großhandelspreise für Gas und Strom wieder auf dem Vorkrisenniveau oder sogar darunter. Vor allem aber die reale Bruttowertschöpfung in der Industrie ist trotz der Inflation und trotz des vorübergehenden Produktionsrückgangs stabil geblieben. Meine Damen und Herren, Perception is Reality, heißt so ein beliebter Spruch aus der Beratungsbranche. Da ist insofern etwas dran, als die subjektive Wahrnehmung gerade in der Wirtschaft eine große Rolle spielt. Stimmung und Lage sind da nicht immer deckungsgleich. Deshalb schließe ich mit einer kleinen Bitte. Lassen Sie uns den Wirtschaftsstandort Deutschland stark machen und nicht schwachreden.
Halten Sie diese Bitte, mal jetzt ganz generell betrachtet, angesichts der wirtschaftlichen Lage überhaupt für angemessen?
Nein. Was ich angemessen finde, ist, dass der Bundeskanzler gerade in Richtung BDI, in dem ja auch die energieintensive Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt, deutlich das Signal sendet: Ihr habt uns im Sommer 2022 den Untergang des Abendlandes prophezeit angesichts der gestiegenen Energiepreise. Wir haben alles unternommen, dass es nicht so schlimm wird. Ihr wolltet noch mehr Subventionen haben, Stichwort Industriestrompreis. Das haben wir euch nicht gewähren wollen. Aber jetzt müsst ihr euch nicht hinterher beschweren, dass es nicht noch besser gelaufen ist. Das ist ein Teil der Botschaft. Der andere Teil der Botschaft, dass das alles nur ein Schlechtreden wäre, das sagt er so nicht, aber er deutet ja in die Richtung, das kann man nicht sagen. Wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand, die ihre Erweiterungsinvestitionen lieber im Ausland vornehmen, die sogar regelrecht abwandern. Selbst das gibt es. Also nehmen wir das Beispiel Miele, ein Unternehmen, das so stark wie kaum ein anderes, selbst auch unter den Familienunternehmen einzigartig ist mit seiner Verankerung in der Region, baut Arbeitsplätze in Gütersloh ab und baut in Polen die Fabrik auf und aus. Das ist schon ein Alarmzeichen, das auch der Bundeskanzler stärker wahrnehmen müsste. Die Firma Stihl wandert mit der nächsten Erweiterungsinvestition in die Schweiz, ein Standort, der nun alles andere als niedrig reguliert, Lohnkostendumping oder Ähnliches betreibt wird. Das kann man alles wirklich nicht sagen. Und da sind schon eine ganze Reihe von Alarmzeichen, die der Bundeskanzler da ein bisschen zu voreilig wegwischt.
Ja, Lars, ich bin im Grunde auch bei dir und will das nochmal eine Sache betonen. Der BDI hat jahrelang die Energiepolitik der Bundesregierungen, muss man sagen, völlig unkritisch hingenommen und hat gesagt, naja, letztendlich unsere energieintensiven Unternehmen, die sind von fast allem ausgenommen, sehr reduzierte Netzentgelte, keine EEG-Umlage, haben sogar in Teilen profitiert von günstigen Strompreisen. Und man hat sozusagen diese sukzessive Entfernung von marktwirtschaftlichen Prinzipien nicht ansatzweise kritisch kommentiert. Ja, und jetzt kommt der BDI, nachdem das 10 Jahre lang so gelaufen ist ungefähr, ist dann sauer, dass sie nicht sozusagen nach dem alten Motto, Probleme, die man mit Geld nicht lösen kann, muss man mit viel Geld lösen, gesagt hat, jetzt sozusagen gibt es nicht noch mehr Subventionen und fordert plötzlich eine Kehrtwende irgendwie. Das ist nicht glaubwürdig, muss ich sagen. Und da muss der BDI sich auch an die eigene Nase packen und sagen, ja, man hat einfach in der Vergangenheit überhaupt nicht kritisch reagiert in irgendeiner Weise. Da kann man nicht jetzt kommen und sagen, wir hätten gerne alles anders. Also von daher würde ich sagen, da hat Herr Scholz ein bisschen recht, der Bundeskanzler. Und insofern, man muss auch sagen, diese wenig vorteilhaften Standortbedingungen, unter denen wir jetzt leiden, das ist nicht allein die Schuld der jetzigen Ampelkoalition, die seit 2 Jahren regiert. Ja, man muss sagen, da ist seit 15 Jahren wirklich viel versäumt worden. Ja, und dass man sagt, das liegt jetzt alles an den letzten 2 Jahren, das ist doch Quatsch. Sagen wir doch ganz ehrlich. Ja, da ist doch vorher auch nicht viel passiert. Die letzten Steuerreformen sind ewig her. Ja, wann war das? 2008, glaube ich, die letzte große. Ja, die zunehmende Bürokratie ist auch kein Phänomen allein der letzten 2 Jahre. Ja, das trotz Bürokratieentlastungsgesetzen hat es auch in der Vergangenheit immer auch weitere Dokumentations- und Nachweispflichten gegeben. Also von daher würde ich sagen, da tut man der Ampel Unrecht, wenn man sagt, das ist jetzt alles sozusagen Schuld der Ampel. Gleichwohl heißt das nicht, dass die Ampelregierung jetzt sagen kann, gut, vorher gab es ja andere Koalitionen, ist alles gar nicht unsere Schuld. Ich meine, wir müssen trotzdem das Ruder rumreißen. Du hast es gesagt, ja, wenn die Unternehmen jetzt dem Standort Deutschland zunehmend das Vertrauen entziehen, dann ist eben die Zeit für Strukturreformen gekommen. Und auch wenn das unangenehm ist für die jeweilige Regierung, weil da steht natürlich nicht jeder Beifall klatschend daneben.
Naja, und gerade die Firma Siemens, mit der Herr Russwurm ja auch etwas zu tun hat, hat von diesen Subventionen der Bundesregierung in den vergangenen 15 Jahren enorm profitiert. Ja, also da ist schon viel Unglaubwürdigkeit dabei. Und man hat auf der Hannover Messe beispielsweise mit der Stellungnahme von Herrn Heusken, dem Präsidenten des VDMA, des Verbands der Maschinen- und Anlagenbauer, auch eine deutlich differenziertere Äußerung gehört. Da gab es keine Unterstützung für die scharfen Töne von Herrn Russwurm, sondern es gab klare Anerkennung, dass die Energiekrise relativ gut bewältigt wurde durch die Bundesregierung, dass der Industriestrompreis gerade nicht gekommen ist und auf der anderen Seite aber die allgemeinen Rahmenbedingungen im Hinblick auf Arbeitskosten, auch weiterhin hohe Energiepreise, was viel auch mit Versorgung mit Strom zu tun hat, Atomkraft und Ähnliches, Bürokratiekosten und hohe Steuern. Diese 4 Bereiche hat Herr Heusken angesprochen. Und das ist dann doch, geht dann doch in die richtige Richtung als Kritik. Im Grunde hat Herr Russwurm es dem Bundeskanzler viel zu einfach gemacht, ihn zu kontern.
Wir hören noch mal, wie Herr Russwurm nachgelegt hat. Einen Tag nach der Rede des Bundeskanzlers meinte der BDI-Chef das hier in einem Weltinterview.
Deutsche Unternehmen gerade in Deutschland laufen mit einem Rucksack von Steinen herum, die die politischen Rahmenbedingungen betreffen. Denn in Deutschland geht es den Unternehmen nicht gut. Wenn Sie sich zum Beispiel die Bürokratiebelastung für Unternehmen in Deutschland anschauen, der Aufwand, all diese Regularien zu erfüllen, der ist in der gleichen Größenordnung wie der Forschungs- und Entwicklungsaufwand vieler Unternehmen oder Maschinenbau in der Größenordnung des Gewinns. Das kann nicht richtig sein. Unternehmen in Deutschland zahlen im Durchschnitt knappe 30% Ertragssteuern. Der EU-Durchschnitt ist 21. Das sind 40% Unterschied zum EU-Durchschnitt. Wir reden nicht von Steuerparadiesen. Wir haben Energiekosten, die sind deutlich höher als im Rest der Welt. Was aber noch viel schlimmer ist, wir wissen nicht, wie sich unsere Energiekosten, zum Beispiel unsere Stromkosten, weiterentwickelt werden. Alles Randbedingungen, mit denen Unternehmen in Deutschland kämpfen müssen. Und wenn die gleichen Unternehmen dann international erfolgreich sind, dann ist das ja wohl der Beweis dafür, dass in unserem Land etwas nicht in Ordnung ist.
Auch da muss man doch sagen, es ist nicht erst seit 2 Jahren etwas nicht in Ordnung, sondern vielleicht, wie Herr Haukapp meint, seit 15 Jahren. Und Herr Russwurm macht den Unternehmensrucksack jetzt nur noch extra schwer in seiner Darstellung der Zeit jetzt, oder?
Ich würde nicht 15 Jahre zurückgehen, also bis 2009, denn die erste Zeit, und zwar nicht deswegen, weil dann die FDP erstmal an der Regierung war, sondern die erste Zeit gab es ja doch die Notwendigkeit, die Finanzkrise und die Euro-Schuldenkrise zu bewältigen. Und das stand im Vordergrund. Zwar hatten wir in der Phase auch die Energiewende aufgrund des Unfalls in Fukushima. Und da ist eine Entscheidung der damaligen Bundesregierung getroffen worden, eine Energiewende relativ teuer umzusetzen. Aber die Zunahme von Regularien hat eigentlich erst ab 2013 so richtig Fahrt aufgenommen. Zuerst mit kleinen Schritten, dann aber im Zeitverlauf immer stärkere Zunahme der Reregulierung des Arbeitsmarktes. Da rede ich jetzt nicht über den Mindestlohn, der kommt noch erschwerend hinzu, sondern Regulierungen der Leiharbeit, der befristeten Arbeitsverträge und so weiter. Das hat sich fortgesetzt im Grunde bis ja in jüngster Zeit. Also wir haben weitere Regulierungen, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ja zunächst einmal in Deutschland verabschiedet wurde. Und jetzt ist es auf europäischer Ebene verabschiedet worden, ja eigentlich mit lockereren Rahmenbedingungen als das deutsche. Und im Grunde wäre es notwendig, beides nicht zu haben, weder in der EU noch in Deutschland ein solches Gesetz zu haben. Und das ist der schwarz-roten Koalition, ich scheue mich zu sagen, großen Koalition, der letzten unter Angela Merkel ja gelungen, dieses gelungen in Anführungszeichen, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zu verabschieden. Also da haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen im Arbeitsrecht, im Sozialrecht, im Umweltrecht, auch Reregulierungen und Verschärfungen im Datenschutz, wenn man es genau betrachtet. Und das sind alles Bereiche, die halt zu den sogenannten Bürokratiekosten beitragen. Es ist ja immer ein Problem der Komplexität der Regeln, wenn die Bürokratie so teuer wird. Wenn wir weniger problematische Regeln hätten, dann hätten wir auch keine hohen Bürokratiekosten. Das ist ja der Kern hier. Die letzte Steuerreform war in der Tat 2008. Weitere Steuerreformen sind nicht durchgeführt worden. Wir haben im Gegenteil eine Verschärfung der Unternehmenssteuerlast dadurch, dass die Gewerbesteuer nach oben gegangen ist in vielen, vielen Städten und Gemeinden. Also das ist etwa die Situation der beiden Kostenkategorien, an denen die Bundesregierung etwas ändern könnte und auch manches ja jetzt mittlerweile versucht. Aber das datiert schon noch vor den Beginn dieser Koalition.
Lars, ich will mich mit dir jetzt nicht streiten, ob 2009 oder 2013 der Niedergang angefangen hat und wie schnell wann das Schiff weiter vollgelaufen ist. Aber wir haben ja beide das Vergnügen, im Kronberger Kreis häufig zusammenzuarbeiten. Und ich weiß, dass wir 2013, weil wir das jedes Mal zur Bundestagswahl machen, eine Studie aufgelegt haben, so ein bisschen, was könnte die nächste Bundesregierung denn machen? Und 2013 haben wir die genannt Renaissance der Angebotspolitik. Also auf Deutsch gesagt, da haben wir schon gesagt, hier stimmt was nicht mit den Angebotsbedingungen am Standort Deutschland. Also nach der schwarz-gelben Koalition, wohlgemerkt. Und wir haben die dann 2017 und 2021 nicht auch immer wieder genannt, Renaissance der Angebotspolitik, Reloaded oder wie auch immer. Ja, aber man hätte sie eigentlich alle 4 Jahre wieder so nennen können. die Studie, weil letztendlich war es thematisch doch immer wieder dasselbe. Wir müssen was an den Standortbedingungen machen. Also eigentlich, es mangelt nicht an Erkenntnis, glaube ich. Und inzwischen habe ich den Eindruck, die Erkenntnis ist sogar stärker verbreitet, weil jetzt doch eben die Auswüchse der mangelnden Standortqualität immer sichtbarer werden. Also von daher ist das unangenehm jetzt für die Ampelregierung, dass sie jetzt da sitzt sozusagen und das eigentlich machen müsste, was diverse Vorgängerregierungen eben auch versäumt haben.
Ja, aber wenn du das aufgreifst da von damals, wir haben natürlich in Bereichen, die wir danach immer wieder auch kritisiert haben, etwa Rente und Ähnliches, Kritik geübt und gehofft, dass man an die alten Reformen, jetzt aus heutiger Sicht alten Reformen von Gerhard Schröder wieder anknüpft, nachdem man 4 Jahre mit Euro-Schuldenkrise zu tun hatte. Und dann ist es Jahr für Jahr eigentlich schlimmer geworden. Ne? Also als wir das zum ersten Mal aufgeschrieben haben, waren wir schon unzufrieden. Aber eigentlich sind die Probleme viel, viel schärfer geworden in den darauf folgenden Legislaturperioden.
Okay, vielleicht müssen wir einfach mal das Gegenteil aufschreiben und sagen, wir brauchen dringend noch mehr Regulierung an allen Ecken und Enden. Vielleicht passiert dann auch das Gegenteil.
Ja, vielleicht, ja.
Nee, aber mal ernsthaft, lassen Sie uns den Begriff Angebotspolitik mal mitnehmen und weiterziehen zum Bundeswirtschaftsminister. Robert Habeck hat diese Woche die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vorgestellt. Auf die minimale Wachstumskorrektur nach oben müssen wir nicht groß eingehen, sondern eher auf seine Antwort auf die Frage, was es jetzt braucht, damit diese positive Tendenz bleibt.
Was wir machen müssen, ist die Angebotspolitik auszurichten. Das heißt vor allem eine Incentivierung des Arbeitsangebotes in Deutschland. Die müssten so kalibriert werden, dass sie auch schnell wirken. Schnell wirken schließt eben auch mit ein, dass man zur Kenntnis nimmt, wie die politische Gefechtslage ist. Also sieht, was man sich auf Parteitagen wünschen kann und abgesetzt davon realisiert, was man in Mehrheiten durch den Deutschen Bundestag, gegebenenfalls den Bundesrat, bringen kann. Zweitens, angesichts der ja sehr strengen Fiskalregeln, die Wachstumsimpulse über investitionsauslösende Steuerincentives zu bekommen. Ich glaube, eine breite Absenkung von Steuern, so sehr man sie sich wünschen könnte, gibt der Haushalt nicht her. Und möglicherweise ist sie dann auch nicht zielgenau, verleppert quasi. Wir haben ja kein Problem mit der Sparquote. Also, dass mehr Geld zurückgehalten wird, kann jetzt nicht Sinn der ganzen Übung sein, sondern es muss dann eine Incentivierung geben, wenn es zu Investitionen führt.
Herr Feld, an welchen Stellen gehen Sie hier mit, angefangen mit dem Stichwort Angebotspolitik?
Also, bis vor kurzem sprach das Bundeswirtschaftsministerium von einer transformativen Angebotspolitik. Und das Einzige, was in den Beschreibungen dazu sinnvoll erschien, war das Hauptwort, das Transformative, dass man sich vorstellte, bestimmte Investitionslenkung in die vom Ministerium als richtig identifizierten Technologien, industriepolitische Ausrichtungen also erschienen, mir zumindest fragwürdig. Und ich glaube, Justus, das haben wir auch schon mal gemeinsam irgendwo kritisiert. Was ich jetzt an dieser Stellungnahme deswegen vor diesem Hintergrund auch positiv finde, ist, dass Herr Habeck es vermeidet, bei der Angebotspolitik, die er hier anspricht, eine bestimmte Lenkung vorzusehen. Er redet dann schon von Incentives im Investitionsbereich, dass also diejenigen, die wirklich investieren, begünstigt werden. Aber das ist jetzt nicht mehr bezogen nur auf den Klimaschutz, sondern es ist allgemein. Das heißt also, eine umfassende Verbesserung bei den Abschreibungsbedingungen, indem man beispielsweise eine Sofortabschreibung einführt für Investitionen, das wäre kompatibel mit seiner Äußerung. Ja. Und was man auch sagen muss, er bezieht sich ja im Grunde schon auf die Diskussion um das sogenannte 12-Punkte-Papier, was auf dem FDP-Parteitag verabschiedet werden sollte. Und wenn man sich das genauer überlegt, sind seine Anmerkungen dahingehend sehr, sehr moderat und offen. Ja, er sagt dann, das hängt davon ab, wie wir dann wirklich Mehrheiten zustande bringen im Bundestag und im Bundesrat. Und dann schauen wir mal. Ich habe hier eher eine zurückhaltend freundliche Bemerkung von Herrn Habeck gehört im Hinblick auf das, was notwendig ist. Und das lässt einen hoffen, dass wenigstens das ein oder andere, was sich in diesem 12-Punkte-Papier befindet und auch das, was im Hintergrund an Vorstellungen hinter den 12 Punkten gestanden ist, sich realisieren lässt. Also mal abwarten, was dann mit dem Koalitionspartner SPD ja noch geht. Aber das macht mir jetzt ein bisschen mehr Hoffnung.
Ah, okay. Herr Haukapp?
Ich ergänze es vielleicht noch um einen Punkt. Ich denke, wenn die Stärkung von Investitionsanreizen über bessere Abschreibungsbedingungen läuft, dann ist das zu begrüßen. Wenn da jetzt irgendwelche Investitionsprämien für bestimmte Arten von Investitionen nach komplizierten Anträgen ausgelöst werden sollen, dann habe ich große Sorge, dass es mehr Bürokratie ist und vor allen Dingen Großindustrie nachher wieder bevorzugt und mittelstandsfeindlich sein wird. Also von daher werden allgemeine Regeln, die zum Beispiel über Abschreibungen für alle, die investieren, besser. Dann trifft man vielleicht auf die, die wirklich investieren. Das wäre gut. Man muss dann gucken, wie es im Konkreten ausgestaltet wird. Vielleicht noch zur Ergänzung. Der Satz, der jetzt wieder eine gewisse Alarmbereitschaft in mir ausgelöst hat, ist, dass er bei der Stärkung des Arbeitsangebotes gesagt hat, dass es schnell wird. Also kurzfristiges Denken. Da ist sicherlich dann zum Beispiel nicht sowas dabei. Ja, wie wir verbessern die Betreuungsmöglichkeiten im Bereich von Kindern. Ja, weil das ja nicht kurzfristig wirkt und schnell, sondern wir wissen, das ist schwierig und langfristig. Wir haben ja, sagen wir mal, wenn man sich anguckt, wo können wir das Arbeitsangebot erhöhen, haben wir ja drei Gruppen. Weibliche Arbeitnehmerinnen, ältere Arbeitnehmer und zugewanderte Arbeitnehmer. Ja, und wie man das Arbeitsangebot dieser Gruppen erhöht, ist doch sehr unterschiedlich, muss man sagen. Bei weiblichen Arbeitnehmerinnen weiß man, zumindest bei Teil von denen, liegt es einfach an mangelnder, zuverlässiger Kinderbetreuung, die sich organisieren lässt. Das ist für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht das Problem. Ja, die wollen vielleicht bessere Anreize haben, um zu arbeiten. Bei zugewanderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gut, in Teilen wird diskutiert, hält das Bürgergeld irgendwen vom Arbeiten ab und so weiter. Aber wenn man genau hinguckt, ist es auch die Bürokratie. Und trotz des Gesetzes zur Fachkräfteeinwanderung, da haben wir jetzt ja tatsächlich seit, wann gilt das, 1. März, glaube ich, eine gewisse Verbesserung erzielt. Ja, aber dennoch sozusagen haben wir eine gewisse Bürokratie, die abhält sozusagen vom Arbeiten, selbst wenn sie arbeiten wollen. Also das sind nicht genau die gleichen Instrumente, die man benötigt, um hier das Arbeitsangebot ausweiten zu können. Und von daher denke ich, hat er recht. Ja, man muss sicherlich Dinge tun, die auch kurzfristig helfen. Aber ich habe immer die Sorge, dass die Dinge, die dann nicht so kurzfristig wirken, dann auch schnell wieder vergessen werden und sagen, na gut, das machen wir irgendwann später, auf Deutsch gesagt nie.
Aber da muss ich nochmal nachhaken, weil ich den Begriff schnell jetzt nicht automatisch so deuten würde, dass es langfristige Maßnahmen ausschließt oder zumindest schnell nicht automatisch mit fehlender Nachhaltigkeit verbinden würde.
Das widerspricht sich nicht zwangsläufig, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt die Anreize erhöhen, das Arbeitsangebot ausweiten, kann das nachhaltig sein. Nur bestimmte Dinge, wenn ich sage, das liegt gar nicht an mangelnden Anreizen, sondern an mangelnden Möglichkeiten. Und ich weiß, dass es mit gewissen strukturellen Änderungen verbunden, dann wissen wir, das wirkt nicht schnell. Ja, und dann neigt man dazu, in der Politik zu sagen, ja, wenn es nicht schnell wirkt, dann machen wir es halt nicht. Ja, und dann bleibt dieses Problem einfach fortbestehen.
Also es ist sicher so, dass die Maßnahmen, die eine gewisse Zeit brauchen, bis sie ihre Wirkung entfalten, mit dieser Äußerung ausgeschlossen sind. Ja, also beziehungsweise, dass da eine gewisse Tendenz besteht, sie auszuschließen. Und bei den Schnellwirkenden hat man halt manchmal auch das Problem, dass sie dann nicht durchhaltbar sind. Also nehmen Sie den Vorschlag zur Steuerfreiheit von Überstunden. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Das Problem ist nur, wie definiere ich das denn? Wenn ich hingehe und sage, das sind diejenigen, die Vollzeit arbeiten, also in einem Spektrum von 38 bis 42 Stunden pro Woche, dann werden diejenigen, die Teilzeit arbeiten, sagen, aber ich mache doch auch Überstunden. Und das mag dann zwar schnell wirken und kurzfristig irgendwelche Effekte haben, aber wenn es dann nachher vom Bundesarbeitsgericht oder vom Bundesverfassungsgericht scheitert, dann ist die Nachhaltigkeit dieser Maßnahme eben fragwürdiger. Und im Gegenteil, wenn man jetzt noch hingeht und sagt, wir geben es für die Teilzeitbeschäftigten auch, dann hat man zusätzlich sogar noch einen Anreiz, dass die Leute Teilzeit arbeiten und sich die Überstunden, die sie dann machen, steuerfrei bezahlen lassen. Also es ist mit der Steuer immer ein bisschen problematisch und man muss dann sehen, was rauskommt.
Also was ich machen würde als Arbeitgeber, wäre sofort, wenn das eingeführt wird, zu sagen, pass auf, wir führen sofort die 30-Stunden-Woche im Betrieb ein, weil dann habe ich euch eine Lohnerhöhung organisiert, ohne dafür zahlen zu müssen. Ja, weil wenn ihr dann trotzdem 40 Stunden arbeitet, sind 10 Stunden steuerfrei.
Ja.
Also
Also wie gesagt, es ist eine gute Idee zu sagen, oh, lass doch die Leute dann mehr arbeiten und dann können sie es steuerfrei tun, auch in Anlehnung an die bereits existierende Steuerfreiheit der Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschläge. Die Problematik ist immer dann die Abgrenzung. Und das ist das Problem, wenn man mit Steuern arbeitet, also sich mit Steuern auskennt und weiß, was das am Ende bedeutet, dass es da immer Ausweichreaktionen gibt und man die alle mitbedenken muss, bevor man dann mit so einer Maßnahme wirklich wasserdicht drüber kommen kann.
Jetzt sind Sie damit schon vorgesprungen und zum nächsten Thema geswitcht. Die Idee der Überstunden steht ja in dem 12-Punkte-Papier der FDP. Und zumindest dieser Punkt hat ja offenbar nicht Ihren Segen, Herr Feld.
Solche Programme, die die Freien Demokraten auf einem Parteitag verabschieden, die brauchen ja nicht meinen Segen. Das ist nicht der Punkt, sondern man muss immer auch sich überlegen, was ist Sinn und Zweck solcher Vorschläge politisch. Der Vorschlag ist ja von den Freien Demokraten jetzt unterbreitet, aber er existiert ja auch bei der CDU. Also das heißt, man zielt auch immer wieder mit solchen Programmen auf den nächsten Wahlkampf ab. Und andererseits kommen manchmal auch solche Vorschläge, die ja zu einer steuerlichen Diskriminierung führen, vor Gericht durch. Es ist ja nicht so, dass das zwingend beim Bundesarbeitsgericht BFH oder Bundesverfassungsgericht scheitert. Also von daher kann man auch sagen, ach, dann probiert's mal, ja?
Das mag so sein, nicht? Manchmal ist es ja tatsächlich gut, wenn man Dinge fordern kann, von denen man weiß, dass man sie eh nicht umsetzen muss. Und wenn man sie dann umsetzen muss, dann wird's ja manchmal, hat man den Eindruck auch so gemacht, dass es dann nachher wieder einkassiert wird von den Gerichten. Zumindest fallen mir da so ein paar Vorhaben ein. Mhm. Ich sehe die Komplexität da genau wie du. Also die Steuerbefreiung oder Steuerreduktion für Überstunden, das ist so, sag mal, im kleinen Einmaleins der Ökonomie, ja, so wie man das im ersten Semester den Leuten beibringt, würde man sagen, da erscheint das ganz plausibel. Aber wenn man dann sozusagen in die ganze Drecksarbeit der Praxis geht, hätte ich fast mal gesagt, und man sich der Teufel steckt ja im Detail, das ist ja immer so, ja, und dann um diese Probleme kümmern muss, dann sieht man plötzlich, ja, das ist alles viel schwieriger als im Lehrbuch oder auf dem Bierdeckel.
Ja, wobei wir im Grunde ja jetzt bei diesem 12-Punkte-Papier sind, da stehen ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, die sowohl wir damals im Sachverständigenrat als auch im Kronberger Kreis und immer wieder in Diskussionen, Justus auch in seinen vielen Kolumnen, wo er auch sonst schreibt, gefordert haben. Ja, also Abschaffung der Rente mit 63 für langjährig Versicherte, Abschaffung des Restsoli. Beim Restsoli ist es ja eher umgekehrt. Also wenn man politisch entscheidet, ihn abzuschaffen, wegen mir auch in der Übergangszeit, dann erspart man sich möglicherweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das am Ende sagt, der Restsoli ist nicht verfassungsgemäß. Ja, also dann ist man eben nicht von Gerichtsentscheidungen getrieben, sondern hat die politische Entscheidung getroffen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, etwa auch was die Verbesserung der Arbeitsanreize im unteren Einkommenssegment anbetrifft, an der Schnittstelle zum Transferbezug. Auch da sind eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, die alle sehr sinnvoll sind.
Mhm. Ja, aber trotzdem muss es ja jetzt erstmal ohne all das gehen und das führt zurück zum Bundeswirtschaftsminister, der auch gefragt worden ist, was diese zarte positive Wachstumstendenz jetzt bremsen könnte oder was es zur Stimulierung bräuchte.
Die größte kurzfristige strukturelle Herausforderung ist, die Investitionszurückhaltung zu überwinden. Mittelfristig Fachkräftebürokratie. Aber einen richtigen Aufschwung würde verzögern, dass die Baubranche, der Maschinenbau, die Investition in Transformationen oder neue Ausrüstungsgegenstände nicht erfolgt. Das kann man natürlich staatlich incentivieren durch Abschreibungsprogramme. Das hat ein bisschen geklappt bei dem Wirtschaftschancengesetz, aber das war ja schon davor ein kleines Gesetz, also im Volumen 8 Milliarden, und rausgekommen sind 2 Milliarden, also ein bisschen geklappt, würde ich mal höflich formulieren. Den größten Effekt wird wahrscheinlich haben, wenn der Leitzins abgesenkt wird.
Wie ordnen Sie das ein?
Der Leitzins wird natürlich Auswirkungen haben, insbesondere wenn man die Bauwirtschaft in den Blick nimmt. Aber eine erste Senkung vom Juni um 25 Basispunkte ändert im Grunde für die Bauwirtschaft noch ziemlich wenig. Und die Aussicht auf größere Zinssenkungen oder mehrere Zinssenkungsschritte, diese Erwartung muss man schon dämpfen. Denn die Frage wird sein, wie wird sich die Inflation verhalten im weiteren Jahresverlauf? wenn bestimmte Basiseffekte wegfallen. Im Moment sieht die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat deswegen so schön niedrig aus, weil die Energiepreise die Inflation so schön dämpfen. Ja, also wir haben ja voriges Jahr noch deutlich höhere Energiepreise gehabt. Jetzt sind sie niedriger. Das ist ein negativer Effekt. Das zieht die Inflationsrate nach unten. Die sogenannten Zweitrundeneffekte über höhere Löhne, gegebenenfalls auch aufgrund der Zinsdifferenz zu den USA oder überhaupt auch im Vergleich zu der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA, können sich Wechselkurseffekte einstellen, die wiederum über die Importpreise inflationssteigernd wirken. Ja, weil Wechselkurseffekt wäre eine Aufwertung des Dollar. Die Importpreise, die in Dollar denominiert sind, werden dann nominal teurer. Und insofern haben wir einen entsprechenden Inflationseffekt. Also das sind zwei Kanäle, über die die Inflationsrate höher ausfallen kann, als man das im Moment in diesem Frühjahr sich so schön zurechtlegt. Und dann wird die EZB nicht mit weiteren 2 bis 6 Zinsschritten in diesem Jahr kommen können. Also insofern, es ist schön, diese Hoffnung zu haben, aber ich wäre ein bisschen vorsichtiger. Was man sich noch überlegen muss, ist, was passiert eigentlich beim Außenbeitrag? Also was können wir über die Außenwirtschaft an Impulsen erwarten? Und da hat man dann durchaus den Eindruck, dass die Vereinigten Staaten eben eine deutlich bessere Wirtschaftsentwicklung haben. Das sind dann Präsidentschaftswahlen. Dann schauen wir mal, was das im nächsten Schritt bedeutet. Und dadurch kann es dann insgesamt doch einen Impuls von außen geben. Und gegebenenfalls dadurch bessere Bedingungen. Was man in den Risikoszenarien, glaube ich, auch für die kommenden Monate im Blick haben muss, das ist eine potenzielle Eskalation im Nahen Osten aufgrund des Konflikts Israels mit dem Iran. Das ist es ja im Grunde, was zu dem Überfall der Hamas geführt hat. Das ist vom Iran nach allem, was bisher bekannt ist, instruiert. Und von daher kann da durchaus noch etwas kommen. Und das würde wiederum über einen Energiepreisschock die weltwirtschaftliche Entwicklung dämpfen.
Lars, wir sind ja hier nicht im Germanistikseminar, aber ich würde dennoch Robert Habeck vielleicht ein bisschen anders interpretieren und gar nicht so sehr sagen, er hofft jetzt darauf, dass schnell große Zinssenkungen kommen, geschweige denn wird er so versprechen, das kann er ja auch gar nicht. Ich habe das eher so interpretiert, dass er sagt, ja, wir müssen ran an die Investitionsbedingungen, aber man sollte auch nicht unendlich viel erwarten von dem, was wir leisten können, weil der Zins spielt eine erhebliche Rolle und da spielt dann auch die Musik. Von daher würde ich das so interpretieren, dass er sagt, ja, die Notwendigkeit ist da, ja, über Abschreibungsregeln oder Ähnliches was zu befördern, aber man sollte keine Wunder erwarten. In der gesamten Analyse, finde ich, hat er das genau richtig getroffen. Da könnte ich ihm also 1:1 eigentlich zustimmen zu dem, was er gesagt hat.
Ja, wir liegen da gar nicht auseinander. Ich glaube, das sehe ich genauso wie du. Ja? Nur will ich nur anfügen, dass man sich da nicht fürs Jahr reich rechnen darf im Hinblick auf die Inflationsentwicklung und die Zinsschritte, die kommen. Ja? Die 0,3, die da jetzt zustande gekommen sind in der Wachstumsprognose, die ja 0,1 Prozentpunkte höher liegen als bei der letzten Projektion der Bundesregierung. Das kommt ja gar nicht dadurch zustande, dass da im weiteren Jahresverlauf bessere Bedingungen herrschen, sondern das ist der Tatsache geschuldet, dass die Produktion im ersten Quartal etwas besser gelaufen ist als in der ursprünglichen Projektion vom Januar gedacht. Da muss man dann wiederum im Blick haben für die öffentlichen Finanzen, dass die Bundesregierung zugleich die Inflationsrate, die sie projiziert, runtergenommen hat von 2,8 auf 2,4. Und das bedeutet, dass das nominale Wachstum geringer ausfällt, obwohl das reale Wachstum um 0,1 Punkte höher ist. Und das heißt jetzt für die Steuerschätzung im Mai, dass man mit weniger Steuereinnahmen zu rechnen hat. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben.
Ja, und das wiederum heißt, die Debatten um die nächsten Ausgabenwünsche werden dann nochmal befeuert. Es dürfte also bald wieder richtig heiß werden und wir schauen dann hier, was runtergekühlt werden muss. Für heute lassen wir das erstmal noch so stehen. Anpfiff der Nachspielzeit. Die Bundesliga-Saison läuft zwar noch, aber der deutsche Meister steht mit Bayer Leverkusen bereits fest. Und damit bewahrheitet sich die Prognose von Ihnen, Herr Feld. Vor 8 Monaten, im August 2023, hat Ihr Kollege Hauk Happ erklärt, dass die Wettmärkte eindeutig auf Bayern München setzen als erneuten Meister, gefolgt von Dortmund. Daraufhin haben Sie aber das hier gesagt.
Ich bin nicht mehr ganz so zuversichtlich für die Bayern in dieser Saison. Man hat schon gesehen, dass das Gefüge in der Mannschaft nicht mehr stimmt. Das sah man schon in der abgelaufenen Saison. Ich würde auf der anderen Seite nicht auf Borussia Dortmund setzen als den wichtigsten Herausforderer, sondern auf Bayer Leverkusen. Man darf nicht unterschätzen, wie bedeutsam dieser Trainer schon in der Rückrunde der letzten Saison für den Leverkusener Erfolg war. Es ist ein wirklich gutes Gefüge, was sich da gezeigt hat. Und vor dem Hintergrund sollte man vielleicht auch mal ein bisschen gewagter wetten.
Lars, dass du nochmal sagst, der Markt hat Unrecht, kann ich gar nicht glauben.
Also Herr Feld, wenn es in Politik und Wirtschaft nicht mehr laufen sollte, können Sie ins Fußballgeschäft wechseln. Herr Haukapp, was sagen Sie dazu?
Also meine Frage, Lars, ist, um wie viel reicher bist du geworden?
Ich habe nicht gewettet.
Lars, dann will ich ja hoffen, dass wenigstens ein paar Hörerinnen und Hörer auf dich gehört haben.
Also derjenige, der auf mich gehört hat oder diejenige, die auf mich gehört hat und jetzt einen großen finanziellen Erfolg realisiert.
Für den hat sich das Abo bezahlt gemacht.
Aber kann nicht der Finanzminister davon profitieren oder sind Sportwettengewinne auch steuerfrei?
Nee, das gilt als Glücksspiel. Sportwetten zählen zum Glücksspiel. Manche glauben ja, es wäre Geschicklichkeit, ja, aber der Gesetzgeber sagt, das ist Glücksspiel und das ist, da hat er, glaube ich, recht.
Ich glaube das auch.
Es wird natürlich auf deinen Einsatz bei den Sportwetten, die sind steuerpflichtig, aber das zahlt der Organisator dieser Wette oder sollte er zahlen. Es gibt ja bei uns eine Einsatzsteuer, das ist sozusagen keine Rohertragssteuer, wie das in anderen Ländern der Fall ist, aber wie auch immer, sozusagen für den Gewinner sozusagen ist es steuerfrei.
Ah, das ist eine gute Idee. Die Einsatzsteuer gehört zu den Bagatellsteuern. Man könnte ja versuchen, für die Finanzierung des Bundeshaushalts die Einsatzsteuer noch etwas anzuheben.
Da können wir nochmal getrennt drüber reden, weil eigentlich müsste man den Rohertrag besteuern. Aber also auf jeden Fall, Bayer Leverkusen ist Meister. Herzlichen Glückwunsch. Ein jahrzehntelanges Trauma ist überwunden worden. Und zu Recht, muss man sagen. Die haben ja großartig gespielt.
Ja, sie spielen immer noch großartig, das hoffe ich doch sehr. Also,
ja, sie können ja noch das Triple gewinnen. Ne? Und ich meine, den DFB-Pokal, sagen wir mal ehrlich, den haben sie ja so gut wie gewonnen. Also das kann ich mir beileibe nicht vorstellen, dass sie gegen Kaiserslautern verlieren. Ja. Aber der Europapokal, das wird sicherlich das Schwierigste, was es jetzt noch zu gewinnen gilt.
Was man natürlich auch hinzufügen muss, die Bundesliga ist ja im Halbfinale der Champions League ebenfalls hervorragend vertreten. Zwei Mannschaften, also das hatten wir zum letzten Mal 2013 in dieser Deutlichkeit, mal sehen, was noch rumkommt. Und dann darf man hoffen, dass die Bundesliga einen zusätzlichen Platz in der Champions League bekommt und dass sich das insgesamt dann auch auszahlt.
Ich fieber natürlich jetzt dem Bundesliga-Aufstieg entgegen. Ja, ich will noch nicht so weit gehen, dass ich dem HSV schon wieder zum Klassenerhalt gratuliere. Aber was passieren könnte, ich glaube, dem fiebern momentan alle in Hamburg entgegen, ist, dass falls Fortuna Düsseldorf an diesem Wochenende nicht gewinnen sollte und der FC St. Pauli gewinnen sollte, könnte es dazu kommen, dass der FC St. Pauli in der darauffolgenden Woche im Hamburger Volksparkstadion in die Bundesliga aufsteigt beim Stadtderby. Und das wäre natürlich sensationell, muss man sagen.
Ja, auch dieses Thema werden wir nochmal aufgreifen, wenn es denn wirklich so weit kommt. Für heute schließen wir. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken Ihnen fürs Dabeisein und dass Sie offenbar bis zum Schluss dran geblieben sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie in 2 Wochen mit uns zurück sind, am 11. Mai. Herr Feld, Herr Haukapp, danke auch an Sie und bis dahin.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir waren heute eine Bereicherung und hoffen auch, dass Sie uns in 14 Tagen wieder zuhören werden, uns treu bleiben, uns gewogen bleiben. Ein schönes Restwochenende, eine gute Woche, eine gute zweite Woche und genießen Sie den zurückkehrenden Frühling.
Auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen ein vergnügliches, erholsames Wochenende, erfolgreiche 2 Wochen. Lieber Lars, liebe Frau Müller, ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen und bis dahin allen eine gute Zeit.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.